Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Die Rückrunde ist im vollen Gange. Auch der zweite Spieltag in dieser Rückrunde ist schon gespielt. Es geht Schlag auf Schlag. Und ich glaube, wir werden auch bis zum Sommer kaum noch Pausen erwarten. Bei mir läuft's gar nicht in der Creator Liga, bei Melo dafür umso besser. Darauf werden wir selbstverständlich gleich auch noch ausführlich eingehen. Ansonsten haben wir wie immer eine pickepackevolle Episode mitgebracht mit unseren Go-To-Teams, mit dem Lieferservice, Spielerduellen, unserem Fokus-Spielerduell. Auch das erwartet euch und da gab es auch ein Novum seit ein paar Wochen. Seid auf jeden Fall gespannt. Und im Recap haben wir eine ganze Menge zu besprechen, denn die heiße Phase des Wintertransferfensters ist angebrochen. Und ja, die Ereignisse überschlagen sich, es prasseln ständig Gerüchte rein und die werden wir für euch auf jeden Fall mal einsortieren und besprechen. Also freut euch drauf. Wir gehen rein.
Recap.
Moin.
Moin Melo.
Ich kann ja heute mal mit ganz breiter Brust sitzen und sagen, endlich mal in der Creator Liga vor dir gefinished. Wie es so die letzten Wochen eigentlich ausgesehen hat, wo ich dachte, oh Gott, dieser Typ, der kommt jetzt wirklich noch aufs Treppchen und ich kann mir ja jede Episode reinziehen, wie großartig er doch ist, was du ja auch bist, ist ja alles gut, ne? Aber so, ich sag mal so Kickbase-technisch, das will ich ja gar nicht hören. Aber das war jetzt nichts bei dir, ne? Also da hast du aber wirklich am Wochenende. Ich glaube, knapp über 500 Punkte gemacht. Dafür, dass du Ambitionen hast, aufs Treppchen zu kommen, ist jetzt Back-to-Back ein echt ganz schön mieser Spieltag. Und ein echt vermasselter Start in die Rückrunde, mein Junge. Kriselt es, so wie bei den Dortmundern. Was ist los? Wen musst du rausschmeißen?
Ja. Kann man, glaube ich, so treffend zusammenfassen. Ja, es ist tote Hose einfach. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Eigentlich ist mein Team mit reichlich Stars gespickt. Aber viele hatten jetzt auch am Wochenende direkte Duelle gegeneinander und haben sich dann so ein bisschen die Punkte auch gegenseitig weggenommen. Das gibt es immer mal wieder. Aber in der Regel habe ich, glaube ich, Spieler im Team, die eher mal dafür gut sind, fette Punktebomben zu machen. Ja, Harry Kane 160 gemacht mit einem Tor, ist solid, aber ist jetzt auch nicht ja eine Überperformance gewesen. Amoura gegen Kiel nur 81 Punkte, hat durch Korrekturen sogar noch ein bisschen was weg abgezogen bekommen. Ist natürlich super enttäuschend. Also bei einem 2-2 gegen Holstein Kiel erwarte ich auf jeden Fall von einem Amoura mehr. Speziell, wenn er in der Vorwoche in München Doppelpack geschnürt hat. Dann Jamie Gittens gegen meine Bremer, nur 73 Punkte. Mein Swanberg, den ich übrigens letzte Woche, die treuen Zuhörer werden sich erinnern, habe ich
zuerst ihn, hier gehört.
Genau, zuerst hier bei den Punktelieferanten gehört. Habe ich Swanberg predicted in der Startelf des VfL Wolfsburg und so ist es dann auch gekommen. Habt ihr, als ich die Aufstellung Freitagabend gesehen habe, sofort geschrieben, Swanberg spielt und so, weil ich in der Creator Liga ja auch so ein bisschen drauf spekuliert habe und ja. Zum Anpfiff hin habe ich mich gefreut, dann nach Abpfiff mit über 67 Punkte nicht wirklich. aber ja, immerhin ein paar Punkte gemacht. Stiller nur eine 65, nachdem er Wochen zuvor, als ich ihn natürlich nicht im Team hatte, einen grünen Balken nach dem anderen geholt hat. Kaum spielt er für mich, holt er nur 65 Punkte. Mein Mario Götze 39, Nusa in einem schweren Spiel gegen Bayer Leverkusen nur 36 Punkte und dann halt so ein paar Lückenfüller, auf die ich gegambelt habe, die keine Minute gesehen haben. Ja, also 520 Punkte. Es kann nur besser werden. So gehe ich das Ganze an, was den 20. Spieltag angeht. Aber Melo, deine Leistung soll natürlich nicht zu kurz kommen und du darfst jetzt hier mal dein Team mächtig abfeuern.
Ja, also ich bin jetzt auch irgendwie knapp unter 1000, irgendwie 900 Punkte oder so, die ich geholt habe und auch nur irgendwo im Mittelfeld gelandet. Da siehst du mal, wie dicht dieses Ranking auch ist jetzt, ja. Und das geht ja auch schon echt sehr, sehr lange so. Also ich fühle mich hier wie in der zweiten Liga. Ja, zwischen Platz 7 und 8 waren jetzt 40 Punkte Unterschied. Und zwischen Platz 4 und 8 nur 90 Punkte Unterschied. Also da siehst du mal, wie eng das da oben alles ist, ne? Also da sind schon ein paar Ausreißer dabei, die machen das da back-to-back-to-back, ja? Die ziehen davon dannen. Alles schön und gut, das passt auch so. Ja, Ja, wollen wir die Leistung auch nicht schmälern. Aber so im Mittelfeld, da passiert ein bisschen was. Und ich mausel mich da so langsam wieder in Richtung alter Stärke. Bin auch recht zufrieden mit dem Team. Und ganz kurz nur, ich schau mal eben, wie ist denn das gelaufen hier? Mein Man of the Spieltag, David Raum, wieder back-to-back eine Performance hingelegt, die seinesgleichen sucht. Also der Junge ist jetzt wieder da, wo er hingehört. Ich freue mich wirklich riesig, ihn in meinem Team zu halten, denn es gab so viele Anfragen im Vorfeld zu ihm und ich habe ganz kurz gezuckt und dachte mir, oh, wirst du schwach oder wirst du nicht schwach? Ich habe gesagt, nee, nix da, das mache ich. Und das, obwohl, bei so einem Grottenspiel, muss man ja auch sagen, gegen die Leverkusener, so viele Punkte gar nicht möglich waren. Siehe, dann mal Openda vorne drin im Sturm mit 20 Punkten oder wie viel er da gemacht hat, hat einen Raum da 260 Punkte hingelegt. Gut, Törchen gemacht jetzt endlich mal, ja. Aber trotzdem, wenn du das abziehst, ist immer noch ordentlich an Rohpunkten, was bei rumgekommen ist. Der hat aber auch eine Flanke nach der anderen da reingeballert, ja, bis zum geht nicht mehr. Alleine der schon irgendwie in der ersten Halbzeit irgendwie gefühlt 10 Flanken da reingeknallt. Aber die sind ja alle da irgendwo von den Leverkusener Innenverteidigern immer weggefischt worden. Ja, war ich ein bisschen enttäuscht von der Offensive der Leipziger, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Kann man aber nichts machen. Kimmich macht Dinge. Solid. Ja, okay, war jetzt ein bisschen schwierig, dafür, dass er jetzt hinten rechts gespielt hat. Ich hatte kurz gezuckt, als ich dann die Aufstellung gesehen habe, aber was willst du machen bei der Personalsituation momentan der Bayern? Und da muss er halt hinten rechts wieder aushelfen. Trotzdem solide 150 Punkte gemacht. Wer mich sehr überrascht hat, St. Pauli. Ich habe noch Hauke Wahl hinten drin auch eine 150er-Bombe hingelegt. Super für die Verhältnisse, bin ich super zufrieden. Onyeka im Mittelfeld auch wieder über 100, Trapp 100. Lee knapp 100 gemacht, ja, und dann ist schon abgerissen, ne? Habe ich noch irgendwie so ein paar Bankdrücke da gehabt. Jordan hat mich enttäuscht, habe ich gerade erst mal verkauft, habe ich gesehen, dass ich den noch im Team habe. Jan Vita Arp habe ich als Lückenfüller reingeholt, auch gar nicht gespielt oder irgendwie nur ein paar neun Punkte oder so gemacht, auch weg. Ja, so ein bisschen enttäuschend. Aber gut, ich habe ein bisschen gearbeitet jetzt in der Woche bisher und am Wochenende. Ich habe mir jetzt Sabitzer noch geholt, der steigt gerade wie Dulle, so irgendwie wie alle Dortmunder. Alle sind jetzt so ein bisschen in der Hoffnung, dass so ein bisschen Trainereffekt reinkommt, aber da passiert ja jetzt auch noch ein bisschen was auf der Ebene.
Bei Sabitzer ist jetzt der Hype natürlich auch so groß, weil sich Felix Metscher schwerer verletzt hat und jetzt lange ausfallen wird. Ne?
Ja, genau. Da bin ich, wie gesagt, sehr froh. Da habe ich ein bisschen spekuliert, einfach so, dass grundsätzlich im Mittelfeld ein bisschen was passiert durch das Trainer-Ding da, aber jetzt ist nochmal mit diesem Ausfall von Metscher da nochmal viel, viel mehr für Sabitzer jetzt möglich. Von daher bin ich da auch recht zufrieden mit. Genau. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Munition frei, denn Vahi ist auf den Markt gekommen. Und in meiner privaten Liga habe ich ihn jetzt schon einmal geschossen und wir sprechen gleich nochmal über ihn, so wie über ein paar andere jetzt schon fixe Transfers in die Bundesliga, aber über Vahi auf jeden Fall nochmal ein bisschen detaillierter. Aber ich habe ihn jetzt schon in einer meiner privaten Ligen für knapp unter 30 Millionen habe ich ihn mir geschossen, denn ich bin da recht zuversichtlich. Aber dazu dann später mehr.
Ja, erstmal Glückwunsch zu deinem erfolgreichen Spieltag in der Creator Liga. Knapp 900 Punkte können sich auf jeden Fall sehen lassen in so einer umkämpften Liga mit reichlich Schwitzern. Ich bin sehr neidisch auf deinen Raum, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also die letzten beiden Spiele gegen Bochum und gegen Leverkusen, zwei fette grüne Balken und die Aussicht auf weitere grüne Balken ist ja wirklich gegeben. Ne? Also jetzt gegen Union Berlin, dann gegen St. Pauli, dann gegen Augsburg, dann gegen Heidenheim. Also auch reichlich gute Matchups jetzt in den nächsten Wochen.
Und das jetzt dann auch für Openda. Das ist ja meine Überlebens.
Also ich glaube, dein Raum und dein Openda, die werden dich richtig, richtig gut carryen durch die nächsten Wochen und dich mit Punkten reichlich beschenken. Davon gehe ich ganz stark aus. Weil
die heiligen zwei Könige.
Jetzt unter der Woche ist ja auch der letzte Champions-League-Spieltag. Und dann wird sich Leipzig ja auch offiziell aus der Champions-League verabschieden. Das heißt, es sind auch überhaupt keine Rotationen zu erwarten oder zu befürchten in den nächsten Wochen, weil die haben dann halt einfach nur dieses Weekly-Business mit Bundesliga am Wochenende und darauf kann man sich halt gezielt vorbereiten. Das heißt, die Akkus werden dann auch immer voll sein und die werden dann alles raushauen in der Liga. Und boah, also vor Leipzig habe ich ein bisschen Schiss und vor deinen Leipzigern im Team sowieso. Aber ich habe ja selber auch einen mit Nusa, von dem erhoffe ich mir natürlich auch eine ganze Menge. Wusstest du eigentlich, dass Openda, seitdem der bei RB Leipzig unter Vertrag steht, erst ein Pflichtspiel verpasst hat und das war das vorletzte durch seine gelb-rote Karte, die er sich abgeholt hat, jetzt nach der Winterpause.
Ja, habe ich leider Gottes mir dann auch reinziehen müssen, weil ich echt geschaut habe, ich war ja so auf 180, so auf Krawall gebürstet, wie kann man nur? Ja, und habe mir das dann einfach mal reingezogen, wie die Stats von ihm ausgesehen haben. Wann er überhaupt das letzte Mal irgendwie gesperrt war, entweder fünfte gelbe Karte oder irgendwie gelb-rot-rot, wie auch immer. Tatsächlich das erste Mal, ne?
Ja, das ist das allererste Mal. Und er hat sonst auch verletzungsbedingt kein einziges Pflichtspiel von RB Leipzig bis jetzt verpasst, seitdem er unter Vertrag steht. Also der hat jedes Spiel gemacht, außer dieses eine. Das ist schon krass, ne?
Ja, ich verzeihe es ihm. Jetzt aber wieder Vollgas weiter. Und auch diese 20 Punkte da jetzt am Wochenende, aber gut, dem Gegner geschuldet.
Also
aber
der wenn er Leipzig heißt. Ist die Fitnesskonstanz in Person. Ja. Also man weiß auf jeden Fall, der spielt immer. Ob er gut punktet, das weiß man nie.
Ja, wer hätte denn sonst eigentlich gut punkten müssen nach meiner Prediction letzte Woche? Mein Fokus-Player of the Week mit Amora und meinen 470 Punkten, die er da macht und seinen 4 Toren, 5 Toren. Was habe ich gesagt? 6-1? Wird's ausgehen? Ja,
ich glaube 6-1 und 3 Tore mindestens Amora.
2-2 ist das neue 6-1, oder? Kann man das so sagen? Vielleicht?
Ah, tue ich mich schwer mit, aber vielleicht, vielleicht kommt es mit der Zeit, dass ich mich darauf einlasse.
Boah, Leute, lasst euch auch niemals auf meine Takes ein. Wirklich, das ist Hanebüchen, was hier passiert. Hier sitzt ein Vollprofi im
Das ist Unterhaltung.
Dumm labern. Ehrlich, ey, was ich hier immer rausknalle. Und jedes Mal zucke ich dann zusammen, wenn ich diese Ergebnisse mir angucke. Aber gut, ich war eher am Wochenende sehr gut drauf. Ich war jetzt mal wieder endlich zu einem Heimspiel in diesem Jahr auf Schalke. Und bin da recht glücklich und zufrieden, wie es momentan abläuft.
Ja, das glaube ich. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus.
Und zu dem Thema Hot Takes, ich habe heute einen Kommentar unter Kickbase Kings Beitrag bei Instagram geteilt. Und da ging es nämlich um Schalke und ob sie tatsächlich aufsteigen werden. Und ich habe gesagt, Relegation Schalke Dortmund. Wäre ein Traum, oder?
Boah, wäre das ein Traum? Weiß ich nicht. Ich möchte beide gerne in der Bundesliga haben und das...
Der fucking Tosch wird explodieren. Der wird brennen.
Ja, also für diese zwei Spiele dann und für die Region wäre das, glaube ich, das Krasseste, was Fußball Deutschland jemals gesehen hat.
Boah.
Aber ja, soweit wird es nicht kommen. Also, dass Dortmund in die Relegation muss, dass Schalke es schafft, warum eigentlich nicht? Also die zweite Liga, das ist ja das Engste, was du finden kannst, irgendwie im Profifußball. Und ich bin weit davon entfernt, Schalke da irgendwie auf Platz 8, 9 oder so, da wo sie stehen, abzuschreiben. Ja, dafür musst du halt einfach nur einen Run starten von 2, 3 Spielen in Folge, die du gewinnst, und dann bist du halt mehr als nur dabei.
Aufstiegssaison vor 3 Jahren, wenn ich das richtig gezählt habe, ja, vor 2 Saisons, oder vor 3 Saisons, da hatten sie zum jetzigen Zeitpunkt weniger Punkte bei weniger Spielen sogar und sind aufgestiegen, als Büskens übernommen hat. Nur mal so. Aber ja, wie kommen wir jetzt von Wolfsburg zu Schalke? Komisch. Naja, so, lass uns nochmal eben ganz kurz über das Thema Wolfsburg sprechen. Lass uns das mal einordnen. Das Ding war eigentlich eine offene Hose, ne? Und warum verkacken die das so? Und jetzt überleg mal, was für ein krasses Matchup-Programm, was die jetzt noch vorhaben, ne?
Die haben Wolfsburg. Ja, also ich möchte da Wolfsburg so ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, 8 von 10 dieser Spiele gewinnst du am Ende. Wie Kiel da so zum Punkterfolg gekommen ist, das wissen sie wahrscheinlich selber nicht. Das
war wirklich, schon
mit einer ganzen Menge Glück verbunden dann auch. Und die Tore, die Kiel erzielt hat, die kamen mal aus dem absoluten gar nichts. Wolfsburg war in der ersten Halbzeit dominant, natürlich mit mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile, aber ohne zwingende Torchancen. Aber Kiel hat halt auch nichts vorzuweisen gehabt, was irgendwie in Richtung Torgefahr ging. Und gehen dann so aus dem Nichts 1-0 in Führung. Dann dreht Wolfsburg in kurzer Zeit das Spiel und bringt das Spiel auf ihre Seite. Ja, und dann, ich glaube, Skripski war es dann in der 75. oder irgendwie so um den Dreh rum, auch wieder völlig aus dem Nichts mit dem 2-2, weil Wolfsburg es vorher halt verpasst hat, den Deckel drauf zu machen. Ja, und so trennst du dich dann unentschieden gegen Holstein Kiel und fragst dich am Ende, woran es gelegen hat, und ärgerst dich natürlich auch, weil das sind ja für die meisten Teams und gerade für Teams wie Wolfsburg, die natürlich Ansprüche haben, auch nächste Saison international zu spielen, sind das halt Must-Points. Also das sind Spiele, die musst du einfach ziehen. Dazu hat es halt nicht gereicht. Und du hast schon angesprochen, jetzt in den kommenden Wochen werden die Spiele deutlich, deutlich schwerer auf dem Papier. Da kommen jetzt wirklich gute Teams, bis sehr gute Teams. Ich glaube, es sind Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart sind die nächsten drei Gegner der Wolfsburger. Und die sind natürlich eine andere Hausnummer in der Bundesliga. Von daher bleibt es auf jeden Fall abzuwarten, wie Wolfsburg punktetechnisch jetzt durch die nächsten Wochen kommt. Ich traue ihnen gegen alle drei Gegner, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, definitiv Punkte zu. Dafür haben sie auch in den Spielen gegen ähnlich starke Gegner, speziell auch vor zwei Wochen gegen FC Bayern, genug gezeigt, was mich ja zuversichtlich stimmt, dass sie auch die Qualität haben, gegen gute Teams von oben Punkte zu holen. Aber ja, da stehen auf jeden Fall qualitativ sehr, sehr schwere Gegner ihnen gegenüber. Und ja, es ist sehr schwer zu predikten.
Ja. Weißt du, was auch schwer zu predikten war? Die Leistung eines Winterneuzugangs der Kieler, dieser Zeck, ne? Was der für eine Maschine ist, alter Verwalter. Auch Kickbase-technisch macht der ja so einen Bock, ne? Der ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Normalerweise, und das für Kieler Verhältnisse, brauchst du ja eigentlich, ne? Wenn du so bis zum Aufsteiger da jetzt zugange bist, bis du da erstmal reinkommst in die Bundesliga, ja, da bist du eh erstmal für 4-5 Spieltage da unterwegs, ja, bis du überhaupt mal halbwegs gute Resultate da bringst, ne? Aber der hat einen Schnitt von 92. Jetzt das letzte Spiel hier gegen Wolfsburg hat er sogar getroffen. Vorher immer schön hier 86, 105, gutes eine Spiel da jetzt gegen Hoffenheim, was sie da zu Hause verloren haben, 28, okay. Und jetzt, wie gesagt, mit Tor 150. Jetzt kommen die Bayern, alles gut, aber dann geht's hier mit Bochum wieder weiter. Also der macht ja richtig Bock, ne? Kostet keine 8 Millionen im Moment.
Ja, also da hat sich Kiel wirklich einen Qualitätsspieler auch ins Team geholt, also gemessen an der Qualität der Kieler allgemein.
Genau. Ja.
Aber verpflichtet und sofort in die Startelf gerutscht und ohne Anpassungsschwierigkeiten da sofort funktioniert, auch zum Führungsspieler direkt avanciert.
Wahnsinn.
Ja, 4 Spiele, 4-mal Startelf und 2 grüne Balken. Und ich finde, so eine 86 bei einer 3-2 Niederlage gegen Freiburg kann sich auch mehr als sehen lassen. Also als Innenverteidiger, warum eigentlich nicht, ne? Also wenn man die im Schnitt kriegt, nehme ich sehr, sehr gerne.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall ein Spieler, den kann man mal auf der Liste haben. Und da hätte ich jetzt auch keinen Bauchweh, wenn ich den im Team hätte, den aufzustellen.
Ja. Enttäuschung des Spieltags, meiner Meinung nach, der absolute Kandidat schlechthin. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, neben dem enttäuschenden Spiel der Wolfsburger, ganz klar die Stuttgarter. Ne?
Ja.
Für die Power und die Performance, die sie die letzten Spieltage hingelegt haben, eine 2-0 Niederlage, sich da abzuholen, ja, war auch irgendwie der ganze Spielverlauf. Ein ganz schwieriger, ne? Also kann man ja jetzt nicht sagen, dass das irgendwie unglücklich gewesen ist, ne?
Nö, es war schon ein verdienter Sieg der Mainzer und das hat auf jeden Fall mich auch nochmal in unseren Aussagen bestätigt, dass Mainz einfach ein Top-Team ist seit vielen Monaten und zu Recht auch da oben steht. Ich glaube, die sind auf Platz 5. Ich glaube auch nur einen Punkt hinter Platz 4, der Champions League bedeuten würde. Ich sag jetzt nicht, dass
auf jeden Mainz Fall vor Dortmund.
Auf jeden Fall vor Dortmund, ja, aber das sind viele. ich sage jetzt nicht, dass Mainz bis zum Ende der Saison da oben um die Champions-League-Plätze mitspielen wird, aber ich würde mich jetzt eigentlich schon festlegen und sagen, dass Mainz international spielt.
Ein lauwarmer Hot-Take von Simon, dass ich dir sowas mal aus den Lippen ziehen darf.
Das ist für mich einfach ein richtig, richtig gutes Team, was gut gecoacht ist, wo einfach die Automatismen ineinander greifen. Die Spieler wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Und dann hast du im Zentrum da deinen Starspieler mit Amiri, der auch leistungstechnisch wirklich vorangeht. Also er steht nicht nur Star drauf, sondern er performt auch wie ein Star. Mhm. Und das passt für mich einfach. Du hast jetzt den Ausfall von Burkhardt zu verkraften und es funktioniert auch ohne Burkhardt, der ja auch ein Schlüsselspieler ist. So, dann kommt ja jetzt ein Nelly Viper rein, der trifft und du hast einen Amino Sieb, der vorher auch mal reingeworfen wurde und auch seine Leistung gebracht hat. Also du kannst da halt auch wirklich namhafte Ausfälle kompensieren und das sind für mich alles Anhaltspunkte und Indizien dafür, dass es in Mainz richtig gut läuft, dass es funktioniert und dass das Team auch in der zweiten Reihe genügend Qualität hat, um diese Ausfälle zu kompensieren. Dann natürlich nicht als Einzelspieler, sondern mehr im Kollektiv. Aber als Team sind sie wirklich sehr gefestigt und sehr gut. Und von daher gehe ich stand jetzt stark davon aus, dass sie sich für die Europa League oder Conference League qualifizieren können und wahrscheinlich sogar werden.
Frage, Simon. bis Ende Februar, 4 Spieltage. Wie viele Punkte nimmt Mainz im Februar mit? Auswärts in Bremen jetzt am Freitag, Flutlichtspiel, richtig schön, sprechen wir gleich drüber. Dann zu Hause gegen Augsburg, dann auswärts in Heidenheim und dann zu Hause gegen St. Pauli. 4 Spiele, 12 Punkte möglich. Was meinst du, was ist drin?
Also ich sage, 7 wären es auf jeden Fall. Mhm. Mein Gefühl sagt 9. Also die werden 3 dieser 4 Spiele gewinnen.
Ja, bin ich 150% bei dir. Das ist alles auf Augenhöhe, wenn nicht sogar definitiv machbar.
Ja, also ich glaube, man kann das Kind beim Namen nennen. In den meisten Spielen sind sie Favorit. Ganz klar.
Ja, klar. Mhm.
Und ich würde jetzt auch sagen, am Freitag in Bremen, würde ich wahrscheinlich jetzt eher mal auf die Mainzer setzen, auch wenn es mir schwerfällt.
Naja, komm, die Leistung der Bremer dürfen wir jetzt ja auch nicht schmälern. Ne? Klar, natürlich in Überzahl, da musst du eigentlich das Ding noch viel klarer machen. Aber in Dortmund, das haben die ja schon recht ordentlich dann noch weggekämpft.
Ja, das war 60 Minuten, war es wirklich eine schwache Leistung, speziell offensiv war da wirklich gar, ist Bremen ja, nichts eingefallen.
Spät wach geworden, ne? Genau.
Genau, aber sie haben Moral bewiesen und dann hat Ole Werner auch mal früher gewechselt als sonst und die Wechsel, die haben wirklich richtig Schwung gebracht, allen voran Bittencourt da im Zentrum, der natürlich da auch mit seinem Sonntagsschuss ein Traumtor erzielen konnte, den Anschluss erzielen konnte und Issa Caboret über die linke Seite, der hat Pascal Groß schwindelig gespielt in 30 Minuten, der wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist,
ja.
Also der hat richtig, richtig geil performt, das hat Spaß gemacht.
Kaufempfehlung von dir auch, ne? Hast du gepostet.
Ist eine Kaufempfehlung, beziehungsweise von der Community. Mhm. Ich habe mir so ein paar Kaufempfehlungen aus der Community eingeholt und die dann einfach mal oder die meisten Nennungen mal zusammengetragen und Caboret hat viele da draußen überzeugt in den 30 Minuten gegen Borussia Dortmund und ich bin mir fast sicher, dass er am Freitag und wir können die offizielle Aufstellung ja einsehen, gegen Mainz 05 starten wird.
Ja. Gehst du mit der Enttäuschung? Stuttgarter jetzt so, du hast ja auch schon erwähnt, gerade in der Einleitung mit Stiller, das war jetzt auch nichts so, ne? Hat ja auch nicht so viele Punkte gebracht. Also
gehe ich zu 100% mit. Die haben ja im Jahr 2025 bis jetzt jedes Pflichtspiel gewinnen können und dann zeigst du so eine Leistung gegen Mainz, ist mehr als enttäuschend. Und ich glaube, wir Kickbase-Manager, wir sind da ja auch so ein bisschen auf die Stuttgarter Punkte angewiesen. Mhm. Viele haben stolze Marktwerte, das heißt, sie sind dann auch so fast schon Starplayer in unseren Teams. Und wenn die nicht liefern, dann fehlt einem das natürlich.
Und ich freue mich schon so unglaublich auf diesen MVP-Report zur Sommervorbereitung nächste Saison. Ne? Gilavogi. Ich hätte mein Haus verwettet, dass er überhaupt noch irgendwie in der Bundesliga zu irgendwas kommt. Ja?
Und dann, hey, das ist wirklich krass.
Sieht also, der da mal eben Sonntagabend, der hat so viele Herzen gebrochen hier in den privaten Ligen. Da ging es nochmal um richtig was, ne? Und dann kommt Gilavogi um die Ecke.
Ja, ey, das ist wirklich krass. Hätte ich niemals predicted, dass ein Spieler von St. Pauli MVP wird.
Alter, Gilavogi. Nie.
Aber finde ich
so
geil.
Ist das.
Finde ich geil, dass es so Spieltage gibt. Alter. Genau, ja. Das Kickbase, wo es Spieltage gibt, wo dann auf einmal ein Stürmer von einem Aufsteiger MVP wird und komplett rasiert. Und natürlich diese gestandenen Größen wie Ulis, wie Sané, wie Musiala, wie Harry Kane, wie Amura gegen Kiel underperformen und dann natürlich auch erst so eine Situation ermöglichen.
Hm. Bevor wir jetzt in den Go-To-Part abdriften, ja, vielleicht nochmal einen kurzen Zweizeiler. Wie ist denn dein Spieltag bei der Punktelieferanten-Matchday-Challenge gelaufen? Erzähl mal. Oder hast du wieder irgendwas vergessen?
Nee, ich habe auf jeden Fall mein Team aufgestellt. Bin jetzt gerade live dabei, nochmal reinzugehen in den Spieltag. 1198, also knapp 1200 Punkte habe ich erzielt. Nee, ich erzähle hier total den Quatsch. Oh, Melo, du hast mich erwischt. Das war der vergangene
Spieltag. Ich bin ja gut vorbereitet, ne?
Ich Trottel, ich habe mal wieder vergessen, mein Team zu stellen. Ich war so im Uni-Stress, im Lernstress, dass ich wirklich vergessen habe, mein Team aufzustellen.
Ja. Es liegt ja auch immer an der Badehose, wenn du nicht schwimmen kannst, Simon.
Ja. Der war nicht schlecht, wirklich. ja. Was soll ich sagen, Melo? Den Schuh, den ziehe ich mir an. Das ist einfach durchgerutscht. Aber du weißt ja, ich bin ein sehr gutherziger Mensch und ich lasse gerne auch Menschen, denen das sehr viel bedeutet, die vielleicht auch Erfolge im Leben brauchen, denen lasse ich da den Vortritt und nehme ich da in diesen Challenges dann auch gerne mal zurück, dass andere auch mal den Platz an der Sonne kriegen. Weißt du doch.
Das ist doch toll. Und dann habe ich mich gefreut, dass du vielleicht die Season-Challenge von Kickbase irgendwie gerade rasiert hast oder so mit irgendwie 1932 Punkten. Da dachte ich mir, geil, Simon hat gewonnen. Und dann gucke ich, ist ein anderer Simon, der da gewonnen hat. Das wollte ich dir dann sofort schreiben. Ich so, boah, geil, Glückwunsch. Und so, ey, mega, die Season-Challenge hast du gewonnen. Ja, nix da.
Gut, dass es da Support unter Simons gibt, die unseren Namen hochhalten. Und,
ja, genau.
Genau, Punkte sammeln. Aber ey, du bist krass dabei, ne?
Ja, auf
Platz 1016, Platz 1016 bist du.
Mein Ziel ist, immer bisher unter die Top 1000 zu kommen. Das ist bei so vielen Managern und Managerinnen schon wirklich ein Top-Ergebnis, muss ich ganz klar sagen, wenn du das hinkriegst. Wie viele sind da mittlerweile dabei? Weiß ich gar nicht. Kann man sich das angucken? Hier
61.000. Ja.
Genau. Fast so viele wie bei uns. Ja, bin ich zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Erste, der Führende, Henry S04, viele Grüße gehen raus an den Kollegen, scheint ein Schalker zu sein. Freue ich mich für ihn. Viele Grüße.
Ungewohnte Tabellensituation.
Ja, das ist schon mal in weiser Voraussicht auf das, was Ende der Saison passieren wird.
Verstehe.
Bevor wir uns jetzt hier schon wieder verquatschen, wir gehen rein ins Go-To. Werbung. Hey Kickbase-Fans, hier ist Melo. Kennt ihr das Gefühl von Muskelkater nach einem intensiven Training oder nach einem Spiel? Stellt euch vor, ihr könntet euch viel schneller erholen. Mit der FitGun wird das Realität. Die FitGun bekämpft Muskelkater effektiv, beschleunigt die Regeneration und ist super einfach zu bedienen. Egal, ob für eure Beine, Rücken oder Schultern. Sie passt sich perfekt jeder Muskelgruppe an. Sichert euch jetzt 50% Rabatt mit dem Code PELI50. PELI50. Geht dafür auf fitgun.com und dominiert nicht nur hier bei Kickbase eure Liga, sondern auch euren Sport und seid immer topfit. Werbung Ende.
Go to.
Ja, Simon. Und dann haben wir wieder unser Top 3 Ranking. Erzähl mal ein bisschen. Was haben wir uns da wieder bei gedacht?
Also wir sind natürlich wieder den kompletten Spieltag durchgegangen und haben da so unsere Analysen zum Besten gegeben und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir den Spieltag der Favoriten nennen. Denn mit Ausnahme von 2-3 Matchups, wo es vielleicht nicht ganz so leicht greifbar ist, sehen wir in mal mindestens 6 Matchups an diesem Spieltag eine klare Favoritenrolle bei einem Team. Und so sind dann auch unsere Go-To-Teams zustande gekommen. Auf Platz 3 die Leipziger, die gegen ein schwaches Union Berlin antreten. Klar, Leipzig unter der Woche jetzt Champions League, aber da haben sie ja keine Chance. Das heißt, da wird jetzt auch nicht alles in die Waagschale geworfen, nehme ich mal an. Und so dass am Wochenende dann auch die Stars und die Stammspieler spielen werden. Union Berlin erst gewonnen gegen Mainz 05, verdient, etwas überraschend auch, wenn man ehrlich ist. Und dann gab es jetzt am vergangenen Wochenende gegen St. Pauli wieder eine absolute Nichtleistung. Und der Trainereffekt hat sich mal überhaupt nicht ausgezahlt, stand jetzt. Ja. Also unter Steffen Baumgart läuft es fast schon schlechter als vorher unter Bo Svensson. Und ich glaube auch, dass gegen Leipzig für die Unioner nicht zu holen sein wird.
Ja. Zur Personalie Baumgart würde ich eher sagen, dass es perspektivisch gedacht ist vielleicht. Das wirst du jetzt in so einer kurzen Zeit in der Rückrunde auch nicht großartig reißen bei dem Personal, was dir da zur Verfügung steht. Also ein Feuerwerk werden die da in der Offensive nicht abfeuern, es sei denn, passiert jetzt wirklich noch irgendwas auf den letzten Metern. Aber das weiß ich jetzt nicht, habe auch nicht so viel gehört. Ja, perspektivisch dann eher Aufbau in der neuen Saison, ne? Mit ihm dann wirklich als guten Trainer in diese neue Saison dann einzusteigen, in der Hoffnung, dass sie da jetzt nicht irgendwie abrutschen oder so. Aber da sehe ich auch nicht Union.
Das ist halt die Gefahr, ne? Darauf wollte ich jetzt auch nochmal zu sprechen kommen. Ja, ich glaube auch, dass ist perspektivisch geplant ist mit Steffen Baumgart, dass du vielleicht dann auch ein, zwei Transferperioden brauchst, um Steffen Baumgart auch den Kader zusammenzustellen, genau, mit dem er halt dann sich vorstellen kann, guten Fußball zu spielen oder erfolgreichen Fußball zumindest mal. Wir thematisieren es hier in unserem Podcast jede Woche. In der Offensive mangelt es halt wirklich vorne und hinten und in der Breite und sonst wo an Qualität. Also die haben faktisch keinen Spieler, der für Tore steht. Und ja, das so kommst du halt in der Bundesliga nicht weit. Und ich glaube auch, dass man sich jetzt irgendwie in den Sommer schleppt und rettet, aber man muss trotzdem auch aufpassen. Ne? Die Teams da unten, siehe St. Pauli, siehe Kiel, die punkten irgendwie alle, sind alle angekommen. Hoffenheim ist da ja auch noch mit dabei, die auch immer mal wieder ihre Punkte holen. Bochum ist ja jetzt auch irgendwie aufgewacht und klopft nochmal an. Also Union ist auf jeden Fall angehalten, noch einige Punkte zu holen. Und ja, ich glaube, gegen Leipzig werden keine dazukommen. Und dann fehlt dir wieder ein Spiel.
Dann lass uns nochmal den Februar auch bei den Unionern uns mal anschauen. Leipzig jetzt am Samstag zu Hause, dann auswärts Hoffenheim, dann zu Hause Gladbach, dann auswärts Dortmund, dann zu Hause Kiel. Wobei Kiel im März ist. Ne? Nehmen wir mal Kiel raus. Dortmund ist das letzte Spiel im Februar. Leipzig bin ich der festen Überzeugung, sonst wäre Leipzig nicht auf Platz 3. Die werden das Spiel rasieren. Die blasen jetzt aber sowas von zum Angriff. Ja, die wollen jetzt das wieder gut machen, wo sie ja jetzt stehen. Da können die nicht stehen bleiben. Also die wollen unter die Top 3. Ja, da sehe ich es ja auch. Hoffenheim, Gladbach, Dortmund. Zwei Auswärtsspiele und das zu Hause gegen Gladbach. Was meinst du?
Ja, gegen Gladbach zu Hause musst du eigentlich schon fast was holen. Gegen Hoffenheim exakt das Gleiche. Man rangiert in der gleichen Tabellenregion, da im unteren Drittel. Also es ist, ja, sprich ein Duell gegen einen direkten Konkurrenten auch, wenn man so sehen möchte. Da musst du auch punkten. Und je nachdem, wie sich das da in Dortmund jetzt entwickelt, wer dann jetzt irgendwie der neue Trainer werden wird oder ob dieser Thülberg da bis zum Saisonende machen kann oder was auch immer, glaube ich schon, dass Dortmund jetzt in den nächsten Wochen auch ein bisschen gefestigter auftreten wird und da...
Mit Ralf Rangnick oder mit Niko Kovac oder mit beiden, wer weiß.
Ja, und sollte es so kommen, dann glaube ich schon, dass Dortmund wieder eine unbequem zu bespielende Mannschaft sein wird und da sehe ich dann auch eher nichts zu holen für Union Berlin. Das heißt, du hast halt wirklich dann die Pistole auf der Brust gegen Gladbach und Hoffenheim. Und das sind Duelle, wo du punkten musst. Also ich würde jetzt mal so sagen, 4 Punkte maximal aus den kommenden 4 Spielen.
Tja, jetzt gerade kam übrigens über den Ticker rein, nur mal so zur Info, vor 10 Minuten. Mathis Tell verlässt die Bayern. Hoi. Wir sprechen ja gleich nochmal über die Bayern. Aber das müssen wir mal eben vorziehen. Tja, wo geht's hin? Steht noch nicht fest, ne?
Habe ich auch eben gelesen und wollte das auch hier live an der Stelle anbringen. Mhm. Ja, Mathis Tell ist zu dem Entschluss gekommen, jetzt doch eine Leihe anzugehen in dieser Wintertransferperiode. Und ja, ich glaube, jetzt gibt es, klingelt in München das Handy durchgehend. Ja, also mich würde es wundern, wenn nicht 20, 25, 30 Vereine europaweit Interesse an einer Leihe von Mathis Tell haben. Und du hast ihn, glaube ich, letzte Woche verkauft, ne?
Ich habe ihn letzte Woche verkauft, aber der wird auch nicht in der Bundesliga wechseln. Schwör ich dir.
Glaubst du nicht?
Nein.
Ich habe ja noch die Hoffnung.
Nein, der geht ins Ausland.
Ah, ich weiß es nicht. Wow, ich habe die Hoffnung, dass er innerhalb der Bundesliga wechselt.
Wir werden sehen, dauert ja nicht mehr lange.
Das wäre so geil.
Lass uns noch mal eben ganz kurz Union und Leipzig zum Abschluss bringen. Vielleicht wechselt er ja auch irgendwie nach Union. Hatten wir ja auch mal ganz kurz auf dem Zettel, aber ich glaube es nicht. Was ist das Ergebnis? Was meinst du?
3-0 für Leipzig.
Ja, sehr, sehr gutes Ergebnis. Ich sage, wird nicht so deutlich. Ich gehe ein Tor weniger auf 2-0 für Leipzig. Beide Male Openda und beide Male Vorlage Raum.
In deinen Träumen. Nusa spielt da auch noch, ne?
Ja, der guckt zu. Der macht dann so, oh, wow, schön.
Der ist der erste Gratulant.
Genau. Der läuft mit und winkt dann immer schön so. Ist ja immer geil in der Konferenz. Ich guck dann immer so, scheiße, ist da einer in dieser Traube dabei, der mir gehört? Ja. Ist das einer? Hat er ein Tor geschossen? Hat er eine Vorlage gegeben? Diese Ratten, ey. Jedes Mal immer dann irgendwelche anderen, die da abgeklopft werden und ich stehe da. Na gut. So, Platz 2, Junge. Favorit, Top-Favorit gegen ein Team, was wir ja gerade schon ganz kurz erwähnt haben. Eigentlich schon fast gegen den Abstieg. Leverkusen gegen Hoffenheim. Ganz, ja. Also glasklar, ne? So ungefähr so wie Wolfsburg gegen Kiel letzte Woche, ne?
Ja, ja. Ja, die Vorzeichen sind ähnlich.
Ja, ist so.
Also man kann es wirklich so sehen. Hoffen wir mal, dass das ein anderes Ergebnis mit sich bringt, weil ich bin dann schon auch ganz gerne auf Leverkusener Punkte angewiesen. Ich habe jetzt keine Hoffenheimer in meinen Teams. Also da kann sich Leverkusen sehr, sehr gerne austoben, wenn es nach mir geht.
Wobei die Hoffenheimer in diesem Fall jetzt mal, ja, gegen Frankfurt eigentlich die Leverkusener nachgeahmt haben da mit Lotzek in der 94. Minute, ne? Also mal gerade davon abgesehen, dass die Hoffenheimer das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht haben, ja.
Das stimmt.
Das gegen,
ja, aber ich glaube trotzdem, dass Leverkusen da der klare Top-Favorit bleibt.
Ja, absolut.
Die hatten ja jetzt auch enormes Pech gegen RB Leipzig, dass das da 2-2 ausgeht. Wirtz dreimal Pfosten getroffen, der hat ja wirklich eine Show hingelegt. Der hat die alle so schwindelig gespielt, der war so am Ballen. Das war einfach nur absolute Weltklasse. Ich glaube, da gibt es einfach kein anderes Prädikat für Weltklasse.
Ja. Ich weiß, der den mit Musiala zusammen bei den Bayern im Mittelfeld zu sehen, Alter. Europa wird brennen.
Ja, bitte nicht. Boah, ich kann das nicht.
Boah, das wär's wirklich.
Wir haben die in der deutschen Nationalmannschaft, das reicht.
Ja.
Schön. Der soll zu Real Madrid wechseln.
Genau. Ja, klar.
Schön so als Modric-Nachfolger. Mhm. Stell dir mal vor, so das Zentrum Tchouaméni, Valverde mit Bellingham Valverde und Wirtz.
Mhm.
Uff.
Okay.
Und davor Mbappé, Vini Junior und Rodrigo. Ey, hör mir auf.
Genau. Mhm. Hör mir auf. Ja, hör auf zu träumen hier. Los, ab in die Realität. Leverkusen gegen Hoffenheim.
Ja, also wir müssen auf jeden Fall das Champions League-Spiel abwarten.
Genau.
Was jetzt so Leverkusener Aufstellungspredictions angeht. Hm. Da können wir natürlich wieder Lehren rausziehen, hoffe ich mal. Oder es war auf jeden Fall in den vergangenen Wochen und Monaten häufig der Fall, dass du dann wirklich, wenn du die Champions League Aufstellung mit einbezogen hast, konntest du schon so ein paar Rückschlüsse ziehen auf das Wochenende. Ich glaube aber, dass das alles, was irgendwie Rang und Namen hat, wird auch auflaufen. Klar, jetzt gegen Leipzig wurde er extrem rotiert. So ein Grimaldo hat nicht gespielt. Das war verrückt, ne? Ein Frimpong hat nicht stand nicht in der Startelf. Ich denke mal, das wird jetzt nicht jede Woche so zu erwarten sein. Mhm. Also an alle Grimaldo-Besitzer, macht euch keine Sorgen. Ich lege mich fest, er wird gegen Hoffenheim starten. Ja, aber wer auf jeden Fall nicht starten wird und auch nicht im Kader stehen wird, ist Victor Boniface, Milo.
Mhm. Genau.
Das ist ja auch krass, oder?
Boah, da kann ich mich auch so mit breiter Brust jetzt gerade in diesem Podcast bewegen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe nämlich irgendwie letzte Woche einen Mitmanager schick abgequatscht, muss man ja sagen. Also, dass ich da meine Würde nicht verloren habe, ist ein Wunder. Aber da kenne ich ja nichts, ne? Da bin ich ja eine kleine Kickbase-Maus.
Ja, wem erzählst du das?
Da kann ich den Leuten Honig ums Maul schmieren und denen Dinge erzählen. Das habe ich damals in. Egal. So. Auf jeden Fall war es erfolgreich, ja. Ich habe ihn und dann ging es natürlich richtig ab in der privaten Gruppe dann, ne? WhatsApp geht. Das hört ja dann gar nicht auf zu klingeln, ne? Und dann lasse ich immer erstmal alle kommen und sich dann aufregen. Ja, und Boniface wird hier spielen. Schick mal keine 5 Scorer mehr und Schick spielt jetzt nur noch immer von Anfang an. Boniface spielt von Anfang an. Ja, warte jetzt mal ab. Ich schwöre es dir. Wirklich nicht. Im Nachhinein kann man ja immer sagen, ne, was Sache ist. Aber ich hatte es irgendwie im Urin, dass da noch irgendwas passieren wird. Wintertransfer vielleicht vor der Tür steht, wobei es ja noch gar nicht safe ist. Aber der ist ja heute schon vom Training freigestellt worden für irgendwelche Gespräche. Also klar und deutlicher geht es ja nicht. Und für das Geld, da würde ich den bei der aktuellen Situation verletzungsbedingt und diesem ganzen Heckmeck um ihn herum, ich schwör's mit Kusshand weg. Kusshand.
Ja, also aus Saudi-Arabien kannst du da, also im Normalfall holst du da sowieso nochmal 10 bis 15 Millionen mehr raus, als wenn du ihn jetzt irgendwie innereuropäisch verkaufen würdest. Ja, aber ich find's trotzdem, dass es so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Weil letzte Woche wurde bekannt, dass sein Vertrag irgendwie hinter verschlossenen Türen stillschweigend und unter Ausschluss der Öffentlichkeit bis 2029 verlängert wurde.
Ja, warum wohl?
Ja, kann auch sein, dass das vielleicht irgendwie automatisch war oder so. Oder es fing da dann schon an mit ersten Gesprächen oder so, und die sich gedacht haben, ja komm, dann verlängern wir den nochmal vorzeitig, dann kriegen wir aber ein bisschen mehr Geld.
Räudiges Geschäft, was glaubst du denn?
Junge. Kann natürlich sein, aber also ich finde es trotzdem irgendwie krass, dass jetzt Boniface wechseln wird. Ja, so aus dem Nichts einfach, nach Saudi-Arabien auch noch.
Ja.
Das ist halt, ne, also fußballerisch ist das der Sargnagel.
Ja. Geld kommt, Geld geht.
Ja, also, und ich bin mir auch sicher, Leverkusen muss eine Soforthilfe mit dem Geld in diesem Winter noch verpflichten, weil sonst hast du keine Chance, was Liga und Champions League angeht, weit zu kommen. Oder in der Liga, um den Titel noch mitzuspielen, um die Bayern vielleicht nochmal zu ärgern und um die Champions League sicher zu machen, weil du kannst dich auf Patrick Schick ja auch nicht verlassen. Schau dir seine verletzten Historien in den letzten Jahren an. Der war auch so häufig verletzt und hat so lange gebraucht, um dann auch wieder in Fahrt zu kommen und so. Und das kannst du dir einfach nicht erlauben, weil du ja auch noch Martin Terrier letzte Woche oder vor zwei Wochen verletzungsbedingt verloren hast für den Rest der Saison. Das heißt, offensiv ist der Kader jetzt extrem dünn und damit kommst du nicht durch englische Wochen. DFB-Pokal spielen sie ja auch noch. Da wollen sie den Titel ja sicherlich auch verteidigen. Also die haben wirklich noch, jetzt beginnt ja die heiße Phase in allen Wettbewerben. Und da brauchst du einen schlagwertigen Kader. Und den sehe ich ohne Boniface in der Offensive nicht. Von daher bin ich sehr gespannt, was sie in den letzten Tagen transfertechnisch noch aus dem Hut zaubern. Und ich erwarte da eine Bombe. Also das muss ein großer Name sein.
Ein Spieler hat sich Leverkusen ja gesichert schon, ne? Von der Roma, Hermoso. Jetzt, ich glaube, jetzt kein großes Ding da, aber wahrscheinlich so zur Verstärkung da der Innenverteidigung.
Passt für mich richtig gut. Ist so ein typischer Xabi Alonso-Transfer, genau. So ein erfahrener für die Breite, den du auch.
Genau.
Ich glaube, das ist auch so ein Spieler.
Können.
Genau, den kannst du sofort reinwerfen. Der weiß, wie das Fußballbusiness funktioniert. Der weiß, wie er spielen muss. Der kann da mit seiner Erfahrung vorangehen. Und es ist kein Gamble oder kein großes Risiko, kein krasses Experiment. Ich glaube, das ist so einer, der weiß, wie es läuft.
Genau. Ja, aber ich bin bei dir. Also da in der Offensive, wenn das jetzt wirklich so durchgeht, ja, aber es ist ja, ich sag mal, 95%.
Genau, zur Einordnung. Die Gespräche haben schon stattgefunden. Boniface wurde heute vom Training freigestellt für Verhandlungen mit eben Al-Nassr aus Saudi-Arabien. Alonso hat im Interview schon bestätigt, dass Gespräche mit Al-Nassr geführt werden. Das heißt, da wird jetzt auch überhaupt kein Geheimnis mehr drumherum gemacht.
Genau.
Und daran siehst du ja auch, ne, das wird jetzt in der Öffentlichkeit auch alles ausgetragen, dass man ja nicht mehr weit entfernt ist, sich da zu einigen. Und dass der Transfer, der wird auf jeden Fall abgewickelt, da lege ich mich fest.
Ja, und ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich jetzt super glücklich bin mit Schick da vorne drin.
Ja, das glaube ich dir. Das ist ein richtig,
der kommt jetzt erstmal nichts mehr und keiner vorbei, ne?
Nee, Schick ist jetzt der gesetzte Spieler, ganz klar.
Boah, jetzt muss ich aber mal eben gucken, wie viel habe ich den denn jetzt geschossen? Warte mal eben.
Das ohne Bauchschmerzen, Patrick Schick. Go-to-Guy number one.
Absolut. So, dann gucke ich nochmal eben hier in meinen tollen Kader. So, zack.
Ich bin übrigens auch froh, dass ich vor zwei Wochen mich dann in der Creator Liga doch dazu entschieden habe, Boniface abzugeben und mir dafür Musa und Stiller zu holen.
Gut gemacht.
Ja, also ich habe da auch irgendwie instinktiv alles richtig gemacht.
Sehr gut. Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, ich muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber jetzt im Nachhinein Glück gehabt und wird sich auf jeden Fall auszahlen. Ich habe 32 Millionen bezahlt. Schick.
Ey, das ist ja schon fast ein Schnapper. Jetzt vor dem Hintergrund.
Ja, jetzt vor dem Hintergrund auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gesetzter Stürmer bei einem Meisterschaftsanwärter.
Ja, der jetzt auch, glaube ich, in 12 Spielen 13 Tore gemacht hat oder so.
Ja.
Aber der ist ja nicht so ein Fall.
Wie viele Tore wird er machen jetzt am Wochenende? Schieß los, das Ergebnis gegen Hoffenheim.
4-2 für Leverkusen.
Geil.
Und Schick macht 2.
Ich sag 3-1. Und Schick macht 2.
Okay, da sind wir uns einig. Ja, hört sich doch gut an.
Gut. Ja, und sehr, sehr obvious. Wir kommen von Platz 2 zu Platz 1. Die Bayern unentschieden gegen Kiel, ne? Jetzt muss ich ganz kleine Brötchen backen. Ich schwör's dir, das mache ich nicht nochmal, gegen Kiel so zu schießen. Diesmal nicht. Und pass mal auf, was dann passiert. Jabba dabba, aber sowas von 7-8 Mal. Jabba dabba. Kiel ist sogar gern gesehener Gegner, ne? In München. Im Hinspiel dachte ich schon, das wird hier jabba dabba. Und dann hast du mich ja korrigiert, das weiß ich noch. Fällt mir gerade ein, wo du gesagt hast, ja nee, Moment, die spielen aber in Kiel. Ja,
aber die haben es trotzdem 6-1 gewonnen, ne?
Exakt. Das Ding wird sowas von, aber sowas von eskalieren. Und diesmal schwöre ich dir, ich nehme jetzt schon mal das Ergebnis voraus, ganz entspannt, auf Lock, 7-0. Klassischer Melo heute.
Ich gehe auch hoch ran und nicht ganz so hoch wie du, aber auch nicht viel weniger. Ich sag 5-0. Und ich würde da auch wirklich ganz genau auf die Champions-League-Aufstellung schauen. Ja, Bayern muss in der Champions League performen, um in diese Playoff-Runde zu kommen. Weil die sind ja auch so ein bisschen auf Messerschneide, ob sie vielleicht sogar rausfliegen aus der Champions League. Das wäre ein absoluter Skandal. Das darf auf jeden Fall nicht passieren. Das heißt, die werden in der Champions League, auch wenn sie einen leichten Gegner haben, ja, werden sie trotzdem mit voller Kapelle auflaufen und nichts dem Zufall überlassen. Alter, und dann
zu Hause
wird
gegen
es
Bratislava, was los? Das Ding geht auch 7-0 aus, glaub mir.
Das werden die auch auf jeden Fall schaffen.
Zweite Halbzeit, Musiala raus zum Schonen. Die werden alle spielen.
Die werden alle spielen. Aber ich glaube, dass die jetzt dann gegen Bratislava auf der Bank sitzen, zu Beginn der Partie, die haben sehr große Chancen, dann gegen Kiel am Wochenende zu starten. Und da würde ich so ein bisschen drauf spekulieren. Also, aber ich glaube, grundsätzlich gegen Kiel am Wochenende in Kickbase, da würde ich alles, was ein rotes Bayern-Trikot anhat, würde ich aufstellen. Selbst so ein Thomas Müller, dann die Flügelspieler sowieso. Ich würde ein Pavlović
aufstellen.
Ein Maskottchen. Was vielleicht los? Sogar ein Eric Dier. Ich habe zwar gelesen, dass der irgendwie jetzt angeschlagen war, aber ein Eric Dier, der hat seit der Winterpause jetzt auch vermehrt Einsätze bekommen unter Kompanie. Der ist auch auf jeden Fall eine Option auch und den würde ich wahrscheinlich gegen Kiel auch reinwerfen.
Ja, das ist gut. Soll ich dir mal mein Sorare-Team sagen für morgen? Alexander Lübel im Tor, Trent Alexander-Arnold in der Verteidigung. Im Mittelfeld habe ich Kimmich, dann habe ich Musiala und vorne drin muss ich nochmal gucken. Bin ich jetzt extra.
Deine Karten?
Alles in Rare. Ich muss nochmal überlegen, wenn ich vielleicht vorne drin noch einsetze, muss ich mal.
Im Sorare Game bin ich auch voll in der Sucht, Melo.
Ja, vielleicht. Na, mal gucken. Nehme ich Amora wieder? Nein, diesmal nicht. Den habe ich auch. Ja, muss ich nochmal überlegen. Aber das wird ein geiles Spiel. Und im Tor. Nee, wobei ich nehme Mike Maignan. Maignan habe ich im Tor.
Gegen wen spielt der Milan?
Mailand. Ich weiß es gar nicht. Muss ich nochmal eben gucken, aber der ist in meiner Bank. Milan immer eine sehr gute zu Null-Quote da. Gut, also das wird ein richtig schönes Rasurspiel. Die Kieler dürfen sich sehr, sehr warm anziehen. Ja, ich gucke schon mal bei Spotify, ob man dieses Jabba-Dabba-Doo nicht irgendwie bei uns in den Titel hier reinkriegen kann, um ein bisschen mehr Klickrate zu kriegen. Weil da werden ganz, ganz viele am Wochenende jetzt schon wieder danach suchen, nach diesem Jingle.
Ja, Melo, ich glaube, wir können das abschließen und zum Lieferservice übergehen.
Lieferservice.
Ja, Lieferservice. Pickepackevolle Liste jetzt hier, ne? Spielerduelle, Fokusplayer. Wir wollen noch mal so ein bisschen zu den Hot Takes und zu den Kommentaren noch mal ein bisschen was zu erzählen, was wir da jetzt alles so im Laufe der Woche gepostet haben und wo wir eure Meinung noch zu haben wollten. Aber das ordnen wir jetzt alles ein. Lass uns mal ganz kurz starten mit ein paar, naja, sag mal, Empfehlungen, bevor wir dann gleich in die Spielerduelle gehen. Denn du hast ein bisschen was vorbereitet hinsichtlich der Matchups in den kommenden Wochen. Da hast du ein Team in den Fokus gerückt.
Genau. Das resultierte auch so ein bisschen von den oder aus den Kaufempfehlungen, die Community mir hat zukommen lassen. Und das ist der SC Freiburg. Die haben wirklich jetzt 5, 6 super interessante Matchups in den kommenden Wochen. Und das sind dann auch Spieler, die ich sehr, sehr gerne in meinem Kickbase-Team habe. Allen voran so ein Philipp Lienhardt in der Innenverteidigung, finde ich preisleistungstechnisch super interessant. Dann aber auch ja in der Offensive, Grifo selbstverständlich. Ein Höhler, der hat in den letzten Wochen auch vermehrt Einsatzzeiten bekommen. Du hast einen Merlin Röhl, der gefördert wird auch von Schuster und seine Einsätze kriegt. Maxi Eggestein finde ich ganz interessant. Kübler als Rechtsverteidiger hat zwar schon recht stolzen Marktwert, aber liefert eigentlich auch ganz gute Punkte ab. Und bei den kommenden Matchups gegen Bochum, Heidenheim, St. Pauli, Bremen und Augsburg, also wirklich bis einschließlich Spieltag 24 Matchups mal mindestens auf Augenhöhe. Ich glaube, da können mit Freiburgern kann man eine ganze Menge Spaß haben oder können mächtig Punkte bei rumkommen.
Sehe ich ganz genauso. Jetzt habe ich nochmal eben geguckt. Ne? Das war ja wirklich eine mehr als räudige Startaufstellung. Da gingen die Bayern, ne? Ginter, Günther, Grifo, alle auf der Bank. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los, Alter? Haben die sich schon aufgegeben, bevor sie überhaupt gestartet sind da gegen die Bayern? Gut, ich glaube irgendwie 379 Mannschaftspunkte ist jetzt auch nicht so die Mega-Punkteausbeute, ja, gegen die Bayern. Aber ja, das haken die jetzt mal ganz schnell ab und dann geht's jetzt ab, ne?
Ja, und was die Kirsche auf der Sahnetorte noch werden kann, wahrscheinlich zeitnah, der dann auch in den Matchups hoffentlich richtig krass performen kann.
Wir haben es schon predicted.
Ja, ist Jan-Niklas Beste. Also der SC Freiburg, laut der Transferexperten Fabrizio Romano und Florian Plettenberg, steht der SC Freiburg unmittelbar vor der Verpflichtung von Jan-Niklas Beste von Benfica Lissabon. Für uns Kickbase-Manager besser bekannt aus seiner Zeit bei Heidenheim letztes Jahr, wo er wirklich furios aufgespielt hat und so ein bisschen der kongeniale Partner von Tim Kleindienst war mit seinen perfekten, maßgeschneiderten Flanken. Und dann ist er den Schritt ins Ausland gegangen zu Benfica Lissabon, konnte sich da nicht wirklich durchsetzen, hat wenig Spielzeit bekommen und möchte jetzt einfach Portugal wieder verlassen und sein Glück andernorts finden. Und ja, Freiburg
ist genauso warm.
Ja, Freiburg ist klimatechnisch auf jeden Fall mit die wärmste Stadt Deutschlands. Ne?
Eine Höhe da, ist ein Lenkrad.
Aber es waren ja wirklich zahlreiche Bundesliga-Teams auch an ihm interessiert und er möchte aber unbedingt zu Freiburg wechseln. Und jetzt steht halt noch aus, ob es eine Leihe mit Kaufoption wird oder ob Freiburg ihn direkt fest verpflichtet. Jetzt stellt sich mir allerdings so ein bisschen die Frage, wo kommt Beste zum Einsatz? Beziehungsweise wer muss für ihn weichen?
Genau.
Hast du eine Idee?
Ja, ich habe als allererstes an Osterhage gedacht.
Aber Osterhage ist ja ein Zentrumspieler und Beste ein Außenspieler.
Ich weiß, dass er ein Außenspieler ist, aber ein Grifo wird nicht gehen, ein Doan wird nicht gehen, vorne drin, irgendjemanden müssen sie ja drin haben in der Spitze, ein Röhl hinter den Spitzen passt auch, vielleicht stellen sie komplett um, ich weiß es nicht, und machen hier eine Dreierkette draus, kann ich mir auch nicht, ist auch nicht so abwegig, aber
für einen Spieler,
irgendeinen Plan müssen die ja haben.
Für einen Spieler das ganze System umstellen, finde ich auch eher unwahrscheinlich.
Er ist ja der Spieler.
Ja, aber der jetzt bei Benfica natürlich jetzt auch nicht so viel Spielpraxis gesammelt hat, dass du sagst, der kommt jetzt hin und ist voll im Saft.
Ja.
Also ich kann mir irgendwie am ehesten vorstellen, er kann ja linke Schiene spielen, er kann linken Flügel spielen und er kann Linksverteidiger spielen. Mhm. Ich glaube jetzt eher weniger, dass sie ihn als Linksverteidiger einplanen, weil da bist du mit Christian Günther, der auch dein Kapitän ist, gut besetzt, ne? Und den wirst du nicht absägen.
Ja.
Dafür zeigt er auch gute Leistungen. Ich glaube am ehesten, dass so ein Höhler auf der 10 weichen muss und Grifo auf die 10 geht.
Ja, ja.
Und Beste auf im linken Mittelfeld spielt. Also dass du quasi die Offensivreihe hinter deinem Stürmer sind dann Beste, Grifo, Doan. Mhm. Und dann hast du eine Spitze davor.
Ja.
Hört sich schon sexy an.
Das hört sich sexy an. Ja. Was mir gerade auch auffällt ist, dann haben wir aber echt ein Problem, ne, mit Grifo und seinen Standards. Wenn der dann zugucken muss, dass Beste ihm die Dinger da abnimmt, ne?
Ja, mal schauen, wie schnell das passiert, ne? Wie schnell sich Beste da so ein Standing erarbeiten kann, dass du dem Grifo da auch die Standards wegnimmst. Kann wahrscheinlich ein bisschen was dauern, aber klar, die Qualitäten, die möchtest du natürlich als SC Freiburg auch mitnehmen und die Standards von Beste, die sind sehr gefährlich und berühmt-berüchtigt, musst du setzen. Ja.
Meinst du, so ein Grifo auf der 10, der würde rasieren?
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Grifo hinter einer Spitze irgendwie aus dem Zentrum heraus agierend schon auch funktionieren kann. Also das traue ich ihm spielerisch von seinen Qualitäten her schon zu.
Ja, aber du hast ja auch schon recht, weil so viele Alternativen gibt's ja auch nicht, ne? Und irgendeinen Plan müssen die ja haben mit Beste.
Ja, also es kann natürlich auch sein,
dass sie auf die 10 stellen, das ist ja Blödsinn, das ist ja ganz
dass sie ihn jetzt erstmal irgendwie als Edeljoker einplanen und dann im Sommer irgendwie gucken, wenn sie ihn fest verpflichten, ob dann, je nachdem, wer dann noch irgendwie wechselt oder so, ob du dann auch ein neues Spielsystem um Beste herum aufbaust. Weiß auch nicht, wie es dann mit Grifo weitergeht, der ist ja jetzt auch schon Ü30. Vielleicht ist das auch irgendwie so ein Vorgriff auf einen Grifo-Abgang oder so. Alles reine Spekulation, aber ich glaube schon, dass es einen Weg gibt, dass da alle Offensivgranaten auch zusammen auf dem Feld stehen können.
Wir wechseln das Thema, weil ich habe auch echt spekuliert und habe mir deine Posts angeguckt und habe mir dann auch gedacht so, boah, schreibst du jetzt was, schreibst du nicht? Dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe nichts geschrieben, denn ich möchte jetzt auf einen ganz wichtigen Punkt eingehen. Du hast jetzt im Laufe der Woche mal einen Post abgesetzt und hast gesagt, ist Rückrunden-Kramaric wieder da? Und wir haben ein paar Meinungen reingeholt und unter anderem eine sehr, wie ich finde, trockene und nüchterne, aber faktisch nun mal auch richtig dargestellte Ansicht, ja, eines unserer Content-Creator-Kollegen, und zwar von unserem Kickbase-Lehrer, Tobi, die alte Rakete. Und wir hören mal rein, was er zum Thema Rückrunden-Kramaric zu sagen hat. Und dann bin ich mal gespannt, wie du da jetzt gegen anwettern möchtest.
Servus Melo, servus Simon, hier ist der Tobi, der Kickbase-Lehrer. Kurze Einschätzung zu Kramaric. Meiner Meinung nach werden wir nicht den Rückrunden-Kramaric erleben. Wir werden einen Kramaric erleben, der immer mal wieder mit einzelnen Aktionen, wie gestern gegen Frankfurt, ein Spiel in die richtigen Bahnen lenken kann. Aber die Scorer, die er in den früheren Saisons gemacht hat, die wird es so nicht mehr geben, da er sich ja auch Standardsituationen mit Bischof beispielsweise teilt. Deswegen predikte ich 100 Punkte als Rückrundenschnitt für Kramaric.
So.
Ja, erstmal vielen Dank, lieber Tobi. Nee, so schlimm fand ich dann seine Aussagen jetzt doch nicht. Erstmal vielen Dank, Tobi, für deine Expertise und für deine Meinung zu Kramaric. Und ich muss sagen, wir sitzen da im selben Boot. Ich teile nämlich deine Ansicht. Und bin jetzt auch.
Dachte, ich kann nicht hier mal richtig einen hier euch gegenseitig aufhetzen, aber naja.
Lasse mich da auch nicht von dem durchaus gelungenen Rückrundenstart, zumindest in Kickbase, blenden. Denn am 18. Spieltag 174 Punkte mit einem Tor gegen Holstein Kiel und jetzt am vergangenen Wochenende am 19. Spieltag 165 Punkte mit einem Assist gegen Eintracht Frankfurt. Also jeweils einen grünen Balken geholt und das würde natürlich, sieht erstmal so aus, als würde es den Rückrunden-Kramaric auf jeden Fall wieder geben. Aber ich sehe das ähnlich wie Tobi und sage, die Zeiten von 130 bis 140 im Schnitt, die sind einfach vorbei, was natürlich auch an dem schlechten Abschneiden von Hoffenheim als Team, was natürlich damit auch zusammenhängt. Aber ich finde die 100 Punkte im Schnitt in der Rückrunde, die Tobi predicted, gar nicht so abwegig. Also da würde ich mich anschließen. Er ist jetzt, glaube ich, bei einer 95 im Schnitt. Wenn er den Schnitt jetzt noch so ein bisschen hochschraubt, dann schließe ich mich da auf jeden Fall an. Ich glaube, dass er eine bessere Rückrunde spielen wird als die Hinrunde, aber ich glaube, sie wird nicht eines Rückrunden-Kramaric's würdig sein.
Ein Mini-Rückrunden-Kramaric vielleicht. Er hat mich wirklich abgeholt mit dem Argument Bischof, ja, weil der wird ihm ja auch ganz viele Standards auch abnehmen. Von daher bin ich da auch voll bei, in diesem Fall euch, ja, zu sagen, das wird nicht der Rückrunden-Kramaric, wie wir ihn kennen, aber wird auf jeden Fall mindestens auf dem Niveau bleiben, auf dem er jetzt ist und macht alle was daraus, was ihr da machen wollt. Also wenn es euch wert ist, denn sowas zu overpayen, dass ihr gottlos in die Scheiße greifen müsst, ja, dann bitte, ansonsten
ich find's immer
schön
halt
vorsichtig. Ne?
Auch echt krass so, der hat jetzt 96 Punkte im Schnitt und einen Marktwert von 27,8 Millionen.
Das
also der ist,
muss halt berücksichtigen.
Genau, der ist fast 30 Millionen wert für einen Schnitt unter 100. Wenn man da einfach mal so ein paar Spieler durchgeht in der Kickbase-App, dann fällt einem schnell auf, dass es in dieser Preiskategorie auf jeden Fall punktestärkere Spieler gibt. Allen voran so ein Jens Day, der deutlich günstiger zu haben ist und besser punktet. Kann hier mal live draufgehen, der kostet 20 Millionen und macht 122 im Schnitt. Also der kostet fast 8 Millionen weniger und macht ja, fast 30 Punkte mehr im Schnitt. Dann ein Amiri ist, glaube ich, marktwerttechnisch, ja gut, der kostet 30 Millionen und macht 132 im Schnitt, so ein Amiri. Mhm. Also ist schon auch marktwerttechnisch, wäre das für mich so ein Spieler, auch wenn die Rückrunde besser wird, boah, den würde ich mir nicht ins Team holen. Also da würde ich dann lieber jetzt noch die eine Woche Füße stillhalten und so ein die Kramaric-Millionen in Neuverpflichtungen von externen Spielern investieren.
Wie ich es gemacht habe, Junge. Nächste Personalie. Wahi war nämlich dein nächster Post. Und da habe ich mir dann Herz gefasst und drunter geschrieben, der Bre wird aber sowas von einschlagen wie eine Bombe und mindestens 11 Scorer machen in der Rückrunde. Das traue ich ihm zu. Wir wollen noch mal ein paar Worte zu dem Wahi-Transfer verlieren und unser Fazit dazu abgeben. Wenn ich mal kurz und knapp ein Resümee ziehen würde, dann würde ich ihn vergleichen mit einer Art, ja, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, Duxch-Player-Rückrunde gegebenenfalls, auch was so das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Und wenn es euch das wert ist,
finde ich stark,
um die Ende 27, 28, 29 Millionen auszugeben, dann macht es. Ich habe es definitiv getan in meiner privaten Liga und in der Creator-Liga werde ich mindestens genauso viel draufballern. Also zieh dich warm an, lieber Simon. Da geht er jetzt in irgendwie 36 Stunden über den Tresen. Aber ich würde sagen, wenn du Risiko gehen willst und einen Spieler brauchst, der dich vielleicht nochmal nach vorne treibt und du wirklich nicht gambelst, sondern wirklich ein Risiko eingehen möchtest, auf einem Niveau, ja, um da nochmal was zu reißen, dann ist der genau der richtige Spieler. Wenn du wirklich noch was reißen willst und nicht einfach nur auf das, was da jetzt noch kommt und dahin plätschert auf dem Transfermarkt, wenn alles schon vergeben ist, da jetzt wartest, dass der irgendjemand was verkauft oder noch irgendein großes Wunder passiert. Weil der Typ hat auf jeden Fall das Potenzial, immer noch vielleicht einer ganz kurzen Eingewöhnungsphase, 1 bis 3 Spieltage maximal, da in der Rückrunde definitiv zweistellig noch zu scoren.
Sehe ich zu 100% genauso wie du. Als allgemeines Meinungsbild kann ich sagen, knapp 500 Leute haben unter meinem Post abgestimmt. Ich habe da mehrere Optionen zur Verfügung gestellt, zwischen denen man wählen konnte. Und 60% predikten, dass Wahi 5 bis 10 Scorer in der Rückrunde liefern wird. 22% gehen sogar noch etwas höher und sagen 11 bis 15 Scorer. Ich glaube, zu denen gehörst auch du, Melo.
Mhm.
Und da sehe ich ihn auch. Also ich würde sogar sagen, dass er über 10 Scorer macht. Mhm. Scorer sind ja Vorlagen und Tore zusammen. 17%, also die drittmeisten Stimmen sind, Wahi liefert weniger als 5 Scorer. Also das sind dann so 17% sind Skeptiker.
Das ist wahrscheinlich die ihn nicht bekommen haben bis dahin.
Ja. Und 1%, also sind ein paar wenige, die übelste Wahi-Believer sind, die sagen, er macht mehr als 15 Scorer.
Das warst du bestimmt, oder?
Nee, ich gehöre zu den 11 bis 15. Wir sitzen da auch im selben Boot. Ich finde, mit 22,5 Millionen als Einstiegsmarktwert in Kickbase ist er fair bepreist. Also ich glaube, dass das auch eine Soforthilfe ist. Und wenn man sich die Historie der Frankfurter Stürmer anschaut in den letzten Jahren, dann habe ich da auf jeden Fall Bock auf den Jungen.
Ja, alleine das kostet dich schon 5 Millionen Overpay mindestens. Plus
genau, und daneben Zusammenspiel mit Götze, mit Ekitike, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und der
plus
ist eine Soforthilfe.
Million,
der wird,
plus
der
eine
wird,
Million.
Ja, genau.
Alles Argumente, den Preis hochzutreiben.
Ja, und das wird ein Spieler sein, der wird jetzt nicht behutsam aufgebaut, sondern der wird sofort reingeworfen und dann guckt man einfach mal, wie er sich da integriert und wie er funktioniert. Und das, ja, mag vielleicht 3 bis 4 Spiele Zeit brauchen, in denen er aber trotzdem auf dem Feld steht, aber wo du halt dann einfach merkst, die Anbindung ist noch nicht da, die Spielidee und die Ausrichtung ist noch nicht zu 100% adaptiert. Aber nach den 3, 4 Spielen Eingewöhnungszeit, glaube ich, können wir von Wahi dann auch konstant Scorer erwarten. Also zumindest meine Hoffnung und ich glaube, die ist
Fakten
auch nicht ganz unwahrscheinlich.
Fakten auf den Tisch, Simon. Was ist deine Prediction bei 11 bis 15 Scorern? Was wird so sein Schnitt Ende der Saison sein?
Ich glaube, der schafft einen 120er.
Ja, sehe ich genauso. Zwischen 110 und 130 hätte ich gesagt. So irgendwo da werde ich ihn einordnen.
Ja.
Das passt. Und dann so Ende 30 Millionen, Anfang 30 Millionen vom Marktwert her, da wird er hinsteigen. Ich habe ihn zur Einordnung für 29,8 bekommen in meiner echt schwitzigen privaten Liga. Das ist eine Soft-Reset-Liga gewesen. Ist er immer noch, aber wir haben Soft-Reset gemacht jetzt in der Winterpause. Ich war gar nicht so weit weg. Ja, da waren nämlich ganz, ganz viele, die sich sehr aufgeregt haben und die auch so knapp über 29 Millionen geboten haben, weil sie dachten, das wäre es vielleicht nochmal gewesen. Aber da habe ich mich gefreut, dass ich den bekommen habe. Bin ich sehr stolz drauf.
Also ich glaube auch, dass wenn sich Leute Geld zur Seite gelegt haben und wirklich auf so heiße Wintertransfers spekuliert haben, beziehungsweise Spieler im Team haben, die hohe Marktwerte haben, die aber jetzt in der Rückrunde oder seit der Winterpause noch nicht so in Fahrt gekommen sind und punktetechnisch wirklich enttäuscht haben, dass man bis zu 10 Millionen Overpay schon zahlen kann. Also so 32,5 wäre für mich jetzt für Wahi erstmal so eine Grenze, über die ich nicht gehen würde, ohne ihn spielen oder ohne gesehen zu haben, ne, auf dem Platz. Aber ja, bis zu 10 Millionen kann man, glaube ich, machen, weil das wird er schon rechtfertigen. Ich habe da einfach ein gutes Gefühl. Das liegt einfach auch daran, dass Frankfurt es in den letzten Jahren mit Stürmern immer geschafft hat. Und so wird es auch mit Wahi laufen. Ganz klar. Und das ist jetzt ein anderer Transfer als Ikitike letzten Sommer oder Winter, weiß ich gar nicht genau, der gekommen ist und wo man dann wusste, der hat so einen Fitnessrückstand, den muss er erstmal aufholen. Ja. Wahi kommt ja jetzt nach Frankfurt und ist voll im Saft, also da muss jetzt auch nichts aufgeholt werden, der muss jetzt einfach nur schnell integriert werden und das wird Frankfurt gelingen.
Ja. Was mir gelingen wird, ist wieder ein Sieg bei den Fokus-Playern an Bester.
Na, wieder ein Sieg. Also, um das jetzt hier mal zusammenzufassen, Melo. Am vergangenen Wochenende ist es dir nämlich nicht gelungen mit deinem Amura. Da nämlich mein Tim Kleindienst, für den sich übrigens die Minderheit entschieden hat.
Aber so einem Matchup, ey, wer hätte das gedacht, ganz ehrlich?
Ja, niemand, aber ich hab's gedacht. Nee, mein Kleindienst, der hat besser abgeschnitten punktetechnisch als ein Amura und ist ganz knapp an den 300 predicteden Punkten von mir vorbeigeschrammt, was ja bedeutet hätte, wenn der die 300 erreicht hätte, dann hätte ich sogar noch einen zweiten Punkt bekommen. So ist es bei dem einen geblieben und ich bin jetzt auf 2 an dich rangerückt und es steht insgesamt 6-4 für dich. Genau. Und nach dem kommenden Spieltag dann steht auch nur noch 6-5.
Ja, schieß mal los, wen hast du? Soll ich?
Ja, ja.
Eigentlich darf ja immer in diesem Fall war ich jetzt der Verlierer. Stimmt, das heißt, ich darf anfangen, ne?
Das ist so ungewohnt schon.
Ja, um das nochmal einzuleiten, was machen wir? Wir suchen uns hier in dieser Kategorie immer einen Spieler aus, den wir in den Fokus rücken wollen und dürfen. Und der Spieler, der dann die meisten Punkte hat, schenkt dann dir oder mir einen Punkt. Und am Ende der Saison, wer da vorne liegt, darf von dem anderen dann einen Rap erwarten oder so, ja? Oder was anderes. Müssen wir mal gucken. Haben wir noch gar nicht so richtig ausgemacht. So. Und wir setzen das dann immer so in Mottos, ne? Mal so marktwerttechnisch einordnen und so weiter und so fort. Und jetzt, für diesen Spieltag, haben wir uns mal was ganz Besonderes ausgesucht und ausgedacht. Und zwar unter dem Motto Bankdrücker. Das bedeutet, ein Spieler, der zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht von Beginn an starten wird, aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, dann von der Bank irgendwie 30, 20 Minuten zu bekommen. Den suchen wir uns aus und den nehmen wir jetzt mal in den Fokus, um auch so ein Stück weit wieder so ein bisschen Mehrwert auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Fleißigen auch mitzugeben. Ja, und in diesem Fall habe ich mir nämlich einen sehr, sehr interessanten Spieler rausgesucht, der mich jetzt schon die letzten 2 Spieltage sehr überzeugt hat für, naja, ich sag mal, seine Verhältnisse. Und zwar gehe ich nach Frankfurt, denn die werden ja gegen Wolfsburg dann zu Hause spielen. Und ich setze auf Can Uzun. Guter Junge, der wird seine 20, 25, 30 Minuten bekommen und kommt immer mehr in Fahrt und wird so, sage ich, 80 plus Punkte machen gegen Wolfsburg.
Ja, interessanter Name auf jeden Fall, aber der wird gegen meinen Namen nicht den Hauch einer Chance haben. Fand die Idee übrigens sehr, sehr cool, die du eingebracht hast vor der Aufnahme, dass wir uns hier mal für so Joker-Spieler entscheiden, anstatt für die Spieler aus dem oberen Regal, die immer starten und auch konstant gut punkten in der Regel. Ich habe hin und her überlegt und ich bin immer wieder bei einem und demselben Spieler gelandet, sodass ich ihn am Ende auch genommen habe. Und es dürfte wahrscheinlich für die allerwenigsten eine Überraschung sein. Ich habe mich nämlich für Justin
Harry Kane. Jimmer
entschieden.
Achso.
Als Joker. Nee, ich habe mich für Justin Jimmer entschieden. War auch einer der drei Spieler, der in der 60. Minute gegen Borussia Dortmund eingewechselt wurde und auch da ganz gut performt hat und auf sich aufmerksam machen konnte. Wird aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch am kommenden Freitag gegen Mainz 05 nur als Joker eingesetzt werden. Und von daher passt er sehr, sehr gut in die Kategorie. Aber ich traue ihm nach Einwechslung sogar einen Scorer zu und würde daher punktetechnisch sogar noch ein bisschen höher gehen als du mit deinen 80 Punkten und sage 130 plus. Mach den Jimmer nach Einwechslung. Ich bin da sehr confident.
Ei, und das gegen Mainz. Hallo. Ja, was ist mit dir denn los?
Okay. Da kannst du auch schon aufholen, du musst Risiko gehen. Genau, ja, der macht dann das 3-1 und macht nur 130.
Okay. Gut. Ja. Ich backe kleine Brötchen. Ich bin realistisch mit meinen 80 plus.
Ja, die sind wirklich realistisch, Melo. Also kann man nichts gegen sagen. Aber ich habe das ja auch begründet damit, dass ich auf jeden Fall davon ausgehe, dass er jetzt Joker und Scorer sammelt.
Ja.
Dann hast du ja die Scorer-Punkte, die bringen dich ja dann mal ganz schnell schon über 100. Ja, und als kleinen Hinweis an die Community, ihr könnt selbstverständlich in den kommenden Tagen euch wieder entscheiden und zwischen unseren Fokusspielern abstimmen. Und wenn ihr euren Fehler von letzter Woche wieder gut machen wollt, dann nehmt ihr auf jeden Fall Justin Jimmer.
Ja, wen sonst? Hallo?
Alles andere wäre Majestätsbeleidigung.
Genau. Ihr habt auf jeden Fall gar keinen Fehler gemacht, jetzt diese Episode zu hören, Leute. Das habt ihr sehr gut gemacht. Vielen Dank dafür. Ja, wir freuen uns immer und immer wieder auch über die ganzen positiven, aber auch die Kritikpunkte, die uns da erreichen. Wir können uns nur verbessern, wenn ihr uns da alles um die Ohren haut. Und das nehmen wir auch natürlich immer das, was konstruktiv ist, ganz wichtig, uns auch immer zu Herzen, ja. Und versuchen uns dann natürlich auch mal wieder zu verbessern. Und in diesem Zuge nehme ich einen Kritikpunkt. Der Challenge-Sieger des vergangenen Spieltags oder des vorletzten Spieltags sollte ja eigentlich in der letzten Episode das Auto bekommen, aber das ging aus organisatorischen Gründen nicht. Jetzt habe ich von ihm was bekommen. Ich versuche das da gleich mal reinzuschneiden. Ja, also auch da geht's weiter mit Outros und meldet euch dann immer, ja, wenn ihr die Challenge von uns da gewonnen habt, denn es gibt so unglaublich tolle Preise zu gewinnen. Ich kann es nur wieder und wieder und wieder wiederholen. Es ist keine klassische Challenge an sich, keine Matchday-Challenge, sondern es ist ja eigentlich auch eine Season-Challenge. Das bedeutet, die besten 5 Spieltage zusammen zählen und der erste Sieger gewinnt 222 Euro Cash, Leute. Ja, der zweite kriegt ein Trikot seiner Wahl und der dritte ein Lifetime-Member-Abo. Also weiterhin immer noch Gas geben. Die Rückrunde ist ganz, ganz frisch gestartet. Geht da alle rein. Wir sind knapp irgendwie über 700 Mitmanagerinnen und Mitmanager. Also schon ordentlich. Ja, und sich da zu messen mit den Leuten und von Spieltag zu Spieltag. Natürlich auch immer noch ein 3-Monats-Member-Abo und das Outro, das besagte. Also so viele Preise, wo kriegst du die bei KickBase her? Ne? Also vor allem bei so einer in Anführungsstrichen kleinen Community hier. Die Chancen stehen da sehr, sehr groß, ja, dass man da ein bisschen was absahnen kann. Also von daher herzlich gerne seid ihr eingeladen, auch da an unserer Matchday Challenge teilzunehmen und nächste Woche auch wieder bei uns zuzuhören, hier, was wir wieder rum erzählen.
Aber Obacht! Am nächsten Spieltag werde ich wieder ein Team stellen.
Ach, Quatsch.
Das macht es nicht leichter.
Okay, dann sind wir 701 Manager wieder. Ja. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Arbeitet an euren Teams. Bis dann.
Habe die Ehre. Ich freue mich, dass ich zumindest bei euch in der Challenge gesagt habe, dass ich nicht ganz auf der Nudelsuppe dahergeschmort bin. Bei mir in der Liga rennt es nicht ganz so gut. Da habe ich mit Zeck und Knutzen mehr Punkte geholt wie mit Musiala, Olise, Šeško, Honorar, Schlager, Bayer und Tar. Gleichzeitig. Bisschen wild. Ja, gratulieren möchte ich auch einen Wolferl. Der hat mir in der Liga langsam abgehängt. Auch wenn er sich während dem Spiel manchmal auf die Hotbands von Mobenda konzentriert. Ist eh okay. Passt eh. Schönen Dank auch noch an den Bazi. Bisschen nachträglich jetzt. Der hat letzte Saison kurz nach der Winterpause einfach aufgehört als Erster, weil er Angst gehabt hat, dass ich ihn überhole. Danke. Und zu guter Letzt möchte ich noch sagen, Schädel, bleib beim Basketball. Grüße aus Wien, danke.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.